Ja, dann nochmal guten Morgen. Wir waren neulich in Urlaub gewesen und das machen wir auch ganz gerne mit dem Wohnwagen. Und dann sind wir dann nach Mainz gefahren zu Micha, unserem ältesten Sohn, und haben ihn da besucht, sind da auf dem Campingplatz gewesen. Und wenn man zu ihm hin will, muss man dann über die Großrheinbrücke. Ohne Rheinbrücke läuft dann nichts. Die ist also sehr hoch frequentiert. Und wenn die uns besuchen wollen, müssen die eben auch über diese Brücke, weil der Campingplatz so auf der anderen Rheinseite quasi ist. Und dann waren wir so in dieser Situation und wir haben das auch sehr genossen, mit ihm und seiner Frau zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, und haben uns aus diesem Grund eben auch da aufgemacht, um ihn mal wieder zu besuchen. So oft sehen wir den ja auch nicht, ein paar Mal im Jahr. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und als ich mich in dieser Situation gefunden habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich, das hat mich so an die Stiftshütte erinnert. Und darüber wollte ich heute auch predigen. Und ich denke, da kann man eine ganze Menge von lernen. Die Stiftshütte an sich, ich erkläre das gleich, ist natürlich ein Riesenspektrum. Da können wir so viel lernen über Anbetung, über das, wer Jesus ist. Ist also ganz aktuell. Das hat nicht nur was mit Altem Testament zu tun, sind keine alten Kamellen, sondern ist wirklich aktuell. Für unser Leben, heute relevant. Und ich denke, ja, das lohnt sich mal wirklich darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Können wir vielleicht mal das erste Bild schon haben, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen? Okay, das ist so ein Bild von der Stiftshütte und dem Vorplatz und so weiter. Es geht also um ein Tempel Gottes, der für die Wüstenwanderung gemacht war. Gott sagte, die Israeliten sollen so einen Tempel bauen, damit Gott eben bei ihnen so wohnen soll. Das ist quasi so eine Campingkirche. Deswegen die Assoziation eben. Okay, das ist so das Äußere, damit ich überhaupt eben eine Vorstellung habe, worüber spreche ich jetzt eigentlich, wenn ich von der Stiftshütte rede. Vielleicht das zweite Bild auch mal. Okay, das ist jetzt so eine schematische Darstellung über diesen ganzen Platz, den wir jetzt gesehen haben, der so abtrassiert war. Dann gibt es eben so einen Vorhof der Stiftshütte, da ist ein Brandopferaltar drin und das eherne Becken. Dann kommt dieser eigentliche Tempel, der da drin gemacht ist. Schaubrottisch, goldener Leuchter und der Räucheraltar. Und dann gibt es da noch einen dicken Vorhang und dahinter war die Bundeslade. Das ist das Allerheiligste. Und ganz interessant, das vordere Teil wird auch genannt der Weg. Der vordere Teil der Stiftshütte wird genannt die Wahrheit. Und das letzte Stück wird auch genannt das Leben. Und Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als tue ich mich. So, also da sieht man gleich auch die Verbindung, aber darauf komme ich heute noch gar nicht zu sprechen. Ich werde das in mehreren Teilen abarbeiten, vielleicht, ich weiß noch nicht, 3 Predigten oder 4 Predigten, ich muss mal gucken. Also eine kleine Serie, nur das schon mal vorab. Das wird nach und nach erklärt, aber darüber sprechen wir, dann wisst ihr ungefähr, wo es drum geht. Dann können wir das jetzt erstmal wieder wegmachen. Okay, die Stiftshütte wird auch genannt laut Wikipedia Offenbarungszelt oder auch Zelt der Begegnung. Und beides ist zutreffend. Gott hat Mose beauftragt, die Stiftshütte zu bauen, nachdem Israel aus Ägypten geführt wurde. Also die waren in Knechtschaft, ganz Israel war unter Knechtschaft, die waren Sklaven da. Und Gott hat Mose geführt oder beauftragt, die Israeliten rauszuholen und sie in die Freiheit zu führen. Dazu möchte ich 2. Mose 25, 8 und 9 lesen. Da heißt es dann: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also es gibt ganz genaue, detaillierte Anweisungen von Gott an Mose, wie er das ganze Ding bauen soll, mit den all den Gerätschaften. Und Gott sagt, baut mir ein Heiligtum, damit ich unter euch wohne. Das heißt, Gott möchte wieder Beziehungen herstellen. Seit dem Sündenfall, Adam und Eva, die Sünde, ist Gott von den Menschen getrennt. Das ist eine Kluft. Das Dumme ist, dass wir nichts dazu beitragen können, dass wir das wieder reparieren. Keine guten Taten, da helfen keine tollen Versprechen, da helfen keine guten Werke. Wir haben nichts zu bieten, was das wieder kitten könnte. Und Gott sagt, ich möchte aber trotzdem wieder Gemeinschaft mit den Menschen haben. Ich möchte wieder Gemeinschaft haben. Ich möchte unter ihrer Mitte sein. Und darum hat er das gebaut. Und das ist ein, was ich ganz interessant fand, das habe ich gestern erst entdeckt, also eine ganz frische Entdeckung von mir. Ich habe das nochmal durchgelesen. Und Gott gibt ja den Auftrag, die Sachen zu bauen. Und vielleicht können wir das andere Bild nochmal eben sehen, das zweite, das Schema. Und in der Bibel steht, als erstes gibt er den Auftrag, die Bundeslade zu bauen. Dann den Räucheraltar, dann wird der goldene Leuchter beschrieben und Schaubrottisch. Und dann wird das eherne Becken und dann erst das Brandopferaltar beschrieben. Also Gott gibt Anweisungen von seiner Position aus und sagt, so sollte das bauen, eins nach dem anderen. Gott baut die Brücke zu dem Menschen von seinem Standpunkt aus, weil wir das von unserer Seite gar nicht könnten. Das wäre gar nicht möglich. Gott hat alles gemacht, von sich aus eine Brücke zu bauen zu dem Menschen. Okay, kann wieder weg, Dankeschön. Das fand ich so bemerkenswert. Ich fand das richtig toll. Gott gibt sich Mühe, damit er mir begegnen kann. Ich meine, so ein Ding ist eigentlich recht unpraktisch, das mitzuführen, aufzubauen. Und wenn die Leute weitergehen, wenn die Israeliten weiter durch die Wüste gehen, wird alles wieder zusammengepackt. Dann gehen wir wieder auf Reisen. Das Riesending muss mitgeschlürt werden und so weiter. Eigentlich ist es recht unpraktisch. Aber Gott will Gemeinschaft. Gott will sich den Menschen offenbaren. Darum gibt er so genaue Vorgaben, weil nur das ihn wirklich dann so widerspiegelt, wenn wir genau nach seinen Anweisungen gehen. Eine zweite Stelle, 2. Mose 29, 44, einen Moment, 44 und 45. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, der Gott, der sie aus Ägyptenland führt, damit ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott ganz oft in diesem Zusammenhang, dass er Israel aus Ägypten geführt hat. Und ich glaube, das hat auch was mit uns zu tun. Wir sind auch Gefangener unser Selbst, Gefangener der Sünde, gebunden. Wir haben unsere, ich weiß nicht, Gebundenheiten, Süchte, was auch immer. Und Gott möchte uns da rausführen, möchte uns aus dieser Sklaverei herausführen, möchte uns freisetzen. Gott selber hat die Brücke gebaut, damit wir wirklich freigemacht werden und dass er mit uns Gemeinschaft haben kann und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Darum geht es eigentlich. Das ist das Ganze, was Gott möchte und was er hiermit ausdrücken möchte. Es geht um den Zugang zu Gott und Gott zu uns. Im Hebräer, jetzt gehe ich ins Neue Testament, Hebräer 8, Vers 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht durch Menschen, also die Gott aufgerichtet hat im Himmel. Da hat er nochmal eigentlich das Original, da steht das Original. Das, was wir hier auf Erden gebaut haben oder was die Israeliten damals auf Erden gebaut haben, nach Anweisung Gottes, ist ein Schatten dessen oder ein Abbild dessen, was im Himmel ist. Und im Himmel, da sind wir uns einig, das hat Ewigkeitscharakter, was da ist. Und was hier ist, ist eben zeitlich begrenzt. Aber wir können aus dieser Stiftshütte das, was wir jetzt hier gelernt haben, oder was wir lernen können von dem, was wir hier lesen, können wir Rückschlüsse auf das Original ziehen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig. Und darum ist es auch nicht zeitlich begrenzt, dass wir sagen, Stiftshütte, das Alte Testament, alte Kamellen, wir sind doch jetzt leben im Neuen Testament und Jesus war ja da und da haben wir mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ganz viel Existenz rausziehen können, Konsistenz rausziehen können aus dem, was wir hier lernen können. Darum finde ich es eben sehr wichtig, darüber mal zu sprechen. Springe ich wieder im vierten zurück im Alten Testament, 4. Mose 1, Vers 53 und 54. Aber die Leviten sollen sich um die Wohnung des Gesetzes herlagern, damit nicht ein Zorn über die Gemeinde der Israeliten komme. So sollen die Leviten ihren Dienst versehen an der Wohnung des Gesetzes. Und die Israeliten taten alles, wie der Herr es Mose geboten hatte. Also die Leviten waren ein Volk, das dazu bestimmt war, den Priestern zur Hand zu gehen. Also es waren die Helfer der Priester. Und die sollten sich um das Lager drumherum lagern. Das heißt, Gott umhüllt sich mit geheiligten Leuten, mit Heiligkeit und schützt den Menschen eigentlich vor seiner Heiligkeit. In einer Stelle heißt es, dass kein Mensch Gott sieht in seiner Heiligkeit und das überleben würde. Er würde sterben. Und Gott schützt den Menschen damit, dass die Leviten sich da drumherum lagern oder die Heiligkeit. Und wir sind heute, wir Christen sind Priester und Propheten. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind berufen, Priester zu sein, eine Priesterschaft hat er berufen. Und wir sind so die Verbindung zwischen den Menschen, die Jesus und Gott nicht kennen, und Gott. Wir sind so ein bisschen das Bindeglied. Und wir sollen Begegnung auch schaffen. Das finde ich, ist eine Aufgabe. Jeder Christ ist ein Priester. Letztendlich Christus in uns bewirkt das, nicht weil wir so toll sind, weil wir so eine überragende heilige Lebensführung hätten, sondern der Geist Gottes in uns, damit Jesus in uns, der wirkt das, dass wir überhaupt Begegnung sein können, dass wir überhaupt jemand sein können, der Menschen mit Gott in Verbindung bringen kann. Das ist, finde ich wichtig, erstmal zu wissen. Viertens, dann geht das weiter, ein paar Verse weiter. 4. Mose 2, 1, Vers 2, 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Die Israeliten sollen um die Stiftshütte her sich lagern, ein jeder bei seinen Banner und Zeichen nach ihrer Sippe. Und dann geht das weiter, wer sich dann im Osten lagert, wer sich im Westen lagert, Norden und Süden und so weiter. Vielleicht können wir jetzt das dritte Bild mal anzeigen. Okay, in der Mitte ist jetzt das Stiftshütte. Die Israeliten sollen sich lagern, wenn die Wolkensäule aufhört. Also Gott ist sichtbar in der Wolkensäule und nachts in der Feuersäule, und wenn diese Wolkensäule, also wenn die Wolkensäule anhält, dann sollen die sich lagern. Und zwar ist dann nach den Stämmen ganz genau geordnet. Und wenn man das ist natürlich eine schematische Darstellung, sicherlich nicht genau so, aber man kann schon sehen, das Ganze bildet letztendlich ein Kreuz von der Lagerungsstätte. Und jetzt stellt euch mal vor, die Israeliten lagern sich in der Wüste und die Völker drumherum, die sehen das. Da kommen ja die Ex-Sklaven, die Israeliten, die abgehauen sind von den Ägyptern, die geflüchtet sind. Und das ist kein wilder Haufen, das ist keine Leute, die unorganisiert durch die Wüste trampeln, sondern das ist eine organisierte, geführte Truppe. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Leute, die Israeliten nicht so wohlgesonnen sind und sehen, dass nachts dann die Feuersäule da drauf steht, über dem Heiligtum, und sehen die perfekt angeordnete Lagerung, die sagen, ey, das ist so ein mächtiger Gott in ihrer Mitte. Da haben wir keine Chance, da können wir nicht ran. Und die Disziplin dahinter, das hat was mit Treue zu tun. Im letzten Vers dieses Kapitels heißt es dann: Und die Israeliten taten alles, wie der Herr es Mose geboten hatte. Wie sie bei ihren Bannern lagerten, so zogen sie aus, ein jeder bei seinem Geschlecht und seiner Sippe. Es war nicht ein Kuddelmuddel durcheinander, sondern ganz geordnet, ganz diszipliniert. Und die Israeliten haben sich genau an das Wort Gottes gehalten. Und ich glaube, wenn wir in unserem Leben die Gebote Gottes leben, umso genauer wir das tun, umso mehr wird man Gott in uns sehen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern das hat auch was mit Treue zu tun, mit Treue zu seinem Wort. Das ist ein Aspekt, sage ich mal, was so drumherum, um die Stiftshütte drumherum passiert. Ich habe eben gesagt, die Stiftshütte hat was zu tun mit Anbetung. Und Anbetung ist nicht in erster Linie Lieder, die wir singen und deswegen eine Anbetung ist, sondern ist vielmehr ein Lebensstil. So wie wir die Dinge leben, wie wir Gottes Wort leben. Und damit ehren wir ihn. Was wäre, wenn die Israeliten nicht so treu alles befolgt hätten? Könnt ihr euch das vorstellen? Was wäre, wenn die gesagt hätten, hey, so, ob wir jetzt der eine Stamm oder der andere Stamm zuerst gehen oder ob wir mittlerweile bei unseren Kumpels da irgendwie zusammensitzen oder wie auch immer, spielt doch eigentlich keine Rolle. Wir sind doch auf dem Weg. Wir sind doch auf dem Weg mit Gott. Wir ziehen doch hinterher. Ist doch alles in Ordnung. Und abends, ja, dann hier ist vielleicht ein viel, viel schönerer Platz als einen halben Kilometer weiter. Ich meine, das war ja auch ein Millionenvolk. Wenn die das alle nicht so genau genommen hätten, ich glaube, dann wäre da was von Gottes Kraft verwässert. Es wäre was es wäre einfach nicht mehr so deutlich zu sehen. Gottes Wirken, Gottes Kraft wäre nicht mehr so deutlich in ihrer Mitte gewesen. Und die umliegenden Stämme hätten vielleicht gesagt, ja gut, ist vielleicht doch nur so eine Gurkentruppe, die da durch die Wüste geht. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, Treue zu Gottes Wort zu halten und eben auch die Maßstäbe Gottes in unserem Leben anzusetzen und nicht, jedes Windchen, was so durch die Gesellschaft geht, so mitzugehen und mitzunehmen, sondern wirklich auf das Wort Gottes zu sehen. Einfach da da unseren Maßstab herholen aus dem Wort Gottes. Ich denke, das ist wichtig. Und wenn wir das machen, dann wird unser Leben auch so sein, dass man Gott in uns sehen kann. Dann wird Gott ein bisschen klarer, sichtbarer, sage ich mal. Also Treue zum Wort, das ist ein Aspekt, den wir in diesem Zusammenhang auf jeden Fall lernen können. Der richtige Lebensstil, das hat auch was mit diesem Lebensstil zu tun, dass wir eben Gottes Treue zu Gottes Wort haben. Der richtige Lebensstil beeinflusst auch einfach die Qualität der Beziehung zu Gott. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns an Gottes Wort halten, an seine Gebote, an dem, was er sagt. Und ja, dass wir das in unser Leben integrieren. Ein anderer Aspekt, ist die Freiwilligkeit und von Herzen. Wenn unser Leben nicht freiwillig ist und nicht von Herzen ist, dann ist es auch keine echte Anbetung. Dann fehlt es an diesem Lebensstil. Ich möchte nochmal 2. Mose 25 lesen, das sagt was aus. Einen Moment. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, also es geht da wieder um die Gaben für die Stiftshütte, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Der es freiwillig gibt. Also Gott möchte nicht, möchte uns nicht ausquetschen. Das ist überhaupt nicht, er braucht das nicht. Er braucht weder dein Geld, er braucht auch nicht deine Zeit, er braucht auch nicht deine Emotionen. Gott ist da autonom. Er braucht das nicht. Aber er möchte gerne, dass du in Freiwilligkeit zu ihm kommst. Weil er dich liebt. Weil er diese Brücke von sich aus gebaut hat. Und wenn wir sehen, dass wir die Lagerungsstätte, die wir eben gesehen haben, das wirkt ja wie ein Kreuz. Und Begegnung geht nur über das Kreuz, nur über Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus. Es geht nur übers Kreuz. Und wir können nichts anderes geben, wir haben nichts anderes. Auch andere Religionen haben nichts anderes. Das soll nicht abwertend sein. Aber Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben, mit ihm Kontakt zu haben. Und das ist so wertvoll und das ist so kostbar, das zu wissen, dass wir einen liebenden Gott haben. Ein Gott, der sich danach sehnt, mit uns Kontakt zu haben, mit uns Austausch zu haben. Und Freiwilligkeit. Also weder kommerziell noch praktisch deine Zeit noch emotional möchte Gott dich ausquetschen. Gott will dein Herz gewinnen. Dann hat er dich ganz. Dann hat er dich sowieso ganz. Wenn er dein Herz hat, wenn er dein Herz errungen hat. Und Jesus hat alles für dich getan. Und das hat er auch freiwillig getan. Er hat sein Leben gegeben. Es wurde ihm nicht genommen. Er war treu bis in den Tod. Für dich und für mich. Weil wir nichts zu bieten haben. Es kann nur und es muss ein Opfer geben für das, was wir falsch machen. Für unseren Mist, für unseren Dreck. Den wir jeden Tag wieder neu verzapfen. Der eine auf diese Art, der andere auf jene Art. Aber es braucht Vergebung. Und Vergebung gibt es eben nur über Jesus. Und das ist ganz wichtig und das zeigt das ganz deutlich. Ein weiterer Aspekt, den ich anführen möchte, steht in 1. Chroniker 13. Ich erzähle das mal nur, weil das wird sonst viel zu lang. Das geht darum, der König David möchte ganz gerne die Bundeslade wieder in die Mitte des Volkes holen. Und auf diesem Weg, die laden das Ding dann auf so einen Karren, auf so einen Ochsenkarren und das Ganze drumherum wird wunderbar von König David auch initiiert. Da sind Sänger, das Musikteam ist dabei, da wird getanzt und da wird gelobt und so weiter, die Priester sind da. Das Ganze drumherum, das wird alles gemacht und dann fängt der Karren an zu rutschen und der Usa, ein Priester, der geht hin und will die Bundeslade halten, weil die droht runterzurutschen vom Karren. Und Gott hat gesagt, das Ding soll nicht angepackt werden. Da gibt es extra so Schlaufen mit Tragegriffen, das sollte eigentlich getragen werden. Und der packt das Ding an, fällt tot um. Darauf wird David richtig sauer und sagt dann, was soll das? Ich versuche doch das Richtige, ich will doch deine Gegenwart in der Mitte des Volkes haben, so wie du das eigentlich möchtest. Und die Motivation war ja auch die richtige. Ich möchte gern Gott in meinem Leben haben, ganz nah bei mir haben, in meinem Alltag haben. Und trotzdem fällt der Usa um. Warum machst du das? Und er forscht dann nach und sagt dann, okay, vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht. Ich habe es auf meine eigene Weise gemacht. War vielleicht der gute Wille war da, aber ich habe es auf meine eigene Weise gemacht. Und dann schickt er die Priester nochmal los. Die stecken die Stangen da durch und das Ding wird getragen. Und dann klappt das auch. Habe ich irgendwas hier? Okay, alles gut. Dann werde ich das ignorieren. Okay, erste Chroniker, da wollte ich dann ein Vers zu lesen. Erste Chroniker 15, Vers 15. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Da fangen sie an, Gottes Wort ernst zu nehmen, die Dinge auf Gottes Art und Weise zu machen, und dann gelingt es auch. Und ich frage mich, wie oft habe ich in meinem Leben schon gemeint, ja, das war ja richtig gedacht von mir, und ich hab's doch gut gemeint, und wie kann Gott denn da was dagegen haben? Und irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Vielleicht, weil ich es auf meine Weise gemacht habe und nicht auf Gottes Art und Weise. Und das hat auch was mit dem Lobpreis zu tun, mit meinem Lebensstil. Vielleicht meine ich das alles ganz richtig, aber es gibt Dinge oder auch Wertigkeiten vor allen Dingen, die ich an Gott knüpfen soll. Wir können unsere Kultur nicht über die Kultur Gottes stellen. Gottes Kultur ist ewig. Die Stiftshütte im Himmel ist ewig. Und die hat ihre Regeln. Und wir können nicht hingehen und unsere Kultur, die nicht ewig ist, über die Kultur Gottes stellen. Und auch die Wertigkeiten, unsere eigenen Wertigkeiten, können wir nicht über die Wertigkeiten Gottes stellen. Das funktioniert nicht. Er hat den großen Überblick. Er weiß, was gut für uns ist. Und auch wenn wir Dinge nicht verstehen, manchmal müssen wir einfach auch treu sein und das, was Gott sagt, einfach befolgen. Manchmal ist es, glaube ich, das Richtige. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht neue Wege gehen sollen. Das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht Neues auch mal ausprobieren sollen mit der Gemeinde, mit in unserem Leben. Dass wir müssen nicht immer alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Das soll es gar nicht heißen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Prinzipien einhalten, und also Gottes Prinzipien einhalten, und dass wir danach fragen: Herr, was meinst du, sollen wir das tun? Nicht einfach losbrechen und sagen, ja, ich manage das mal hier und mach das und tu das und das machen wir jetzt und dann, boah, ja, sondern danach fragen, Herr, was meinst du, was soll ich tun? Und ich glaube, dass wir manchmal auch Impulse empfangen, was richtig ist. Aber dazu müssen wir die Lauscherchen, unsere Lauscher mal spitzen und wirklich auf Gottes Wort hören, uns Zeit nehmen für Gottes Reden. Das finde ich wichtig. Neuer Aspekt, 2. Mose 31. Einen Moment. Zwei und drei. Siehe, ich habe mit Namen berufen, also es geht wieder um die Berufung der Kunsthandwerker für die Stiftshütte, also die Leute, die das dann umsetzen müssen nach den Angaben. Und da redet Gott zu Mose und sagt, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und mit Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, um das alles eben auszuführen. Und ich glaube, wir bauen Orte Begegnung, also diese Stiftshütte in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Und weil wir eben auch Priester sind, weil wir Gottes Geist in uns haben. Wir von uns heraus könnten das gar nicht. Aber ja, wir sind mit Namen berufen. Wir sind mit Namen berufen. Und das unterscheidet uns einfach von allen anderen, sage ich mal. Ein Christ ist erst ein Christ, wenn er sich zu Jesus bekannt hat. Wenn er seine Sünden bekannt hat, wenn er sein Leben Jesus übergeben hat. Und dann, wenn das geschehen ist, wird der Heilige Geist Einzug halten und wird was verändern in uns, ohne dass wir was dazu tun. Er verändert unser Herz von Grund auf. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen und mit dem Geist befähigt, so wie er den Bezalel berufen hat und ausgestattet hat mit dem Geist, dass er eben das ausrichten kann, wofür er bestimmt ist. Und das ist auch, trifft für jeden von uns hier eigentlich auch heute Morgen zu, dass du berufen bist mit deinem Namen. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Und er möchte dich auch befähigen, anders zu leben und die Dinge so auszurichten, wie es Gott gefällt. Ohne den Geist Gottes geht es nicht. Und ohne den Geist Gottes gibt es keine wahre Anbetung. Das schaffen wir einfach nicht, weil wir es nicht können. Wir normalen Menschen, das kriegen wir nicht hin. Nur mit der Hilfe des Geistes. In Johannes 4 steht dann noch eine Geschichte, dass Gott wahre Anbeter haben möchte und dass wir nur im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Geist Gottes vertritt uns im Gebet, weil wir es nicht können. Der normale Mensch, der kann das nicht. Aber der neue Mensch in uns, den Gott in uns hineingelegt hat, der kann das. Jemand sagte einmal, wenn wir beten, sind wir mit unseren Nöten beschäftigt. Und wenn wir Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Das ist Anbetung. In Wort und Anbetung auch in der Tat. Das gibt Gott einen Wert. Anbetung in Wort und in Tat. Irgendwo heißt es auch, dass wir Lobopfer darbringen sollen. Da habe ich gedacht, warum ist das denn ein Opfer? Weil eigentlich loben wir uns viel, viel lieber gegenseitig und uns selber. Aber das nehmen wir dann mal weg und sagen, Herr, all meine Kraft, all mein Sein, alles, was ich habe, verdanke ich dir. Und alles Gelingen kommt von dir und alle gute Gabe kommt von dir und ich lobe dich dafür. Das ist dann diesen Lob weitergeben, von mir wegnehmen und ihm geben, ich opfer ihm Lob. Da kommt das her. Und das hat was eben mit einer inneren Haltung zu tun, mit einem Lebensstil, mit einem anbetenden Lebensstil. Ich fasse nochmal eben die Aspekte zusammen. Das ist einmal Treue zum Wort Gottes, die Freiwilligkeit, dann nach Gottes Weise und oder Art und Weise zu handeln und wirken durch den Geist Gottes. Das sind diese Aspekte, die uns hier erstmal in der Stiftshütte, so in dem Umfeld erstmal vermittelt werden. Im nächsten Teil gehe ich dann näher auf die Stiftshütte ein, auf die einzelnen Dinge, auf den Vorhof und so weiter. Das mache ich dann. Für heute, denke ich, reicht das erstmal. Okay, ja, und ich danke dir, dass wir so viel lernen dürfen von dir einfach, dass du uns so viel Anschauungsmaterial gegeben hast, Herr, dass diese Stiftshütte, dass du sie gemacht hast, damit wir
dein Wort vor Augen haben, dass wir deinen Plan, deine Art und Weise vor Augen haben, Herr. Und dass du deine ganze Liebe da reingesteckt hast, dass wir sehen, dass alles nur durchs Kreuz kommt, Herr, durch deinen Sohn Jesus kommt. 1450 Jahre vor Jesus hast du das schon gemacht, hast du das schon installiert, Herr, in unserer Mitte. Und das soll einfach ein Weg sein auf Jesus hin, ein Wegweiser, Herr. Und dafür danke ich dir für diesen Wegweiser, dass wir wissen dürfen, es ist nicht eben mal so eine Notlösung, sondern Herr, das ist ein lang gehegter Plan für die Menschheit, für die Rettung der Menschheit. Halleluja, ich danke dir so dafür. Ich möchte dich bitten, dass dieses Wort in unsere Herzen aufgeht und uns verändert, Herr, und dass wir, Herr, deine Liebe weiter in uns tragen. Halleluja. Amen.